Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Das frisch geschnürte Klimapaket besteht aus zwei Teilen. Einem allgemeinen Klimaschutzgesetz und einem Klimaschutzprogramm mit vielen Einzelmaßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele. Bundesumweltministerin Schulze gibt in Berlin in diesem Moment eine Pressekonferenz. Dort muss mein Kollege Theo Gers gerade zuhören, aber er kennt schon die Einzelheiten des ganzen Pakets. Deshalb bat ich ihn kurz vor dieser Sendung, uns die wichtigsten Elemente des Klimaschutzgesetzes zu schildern.
Nun, das wichtigste Element versteckt sich im Grunde in einer Anlage dieses Gesetzes, genauer in der Anlage 2. Das ist eine Tabelle und die listet genau auf in Jahresschritten, welcher Sektor von 2020 bis 2030 noch wie viel CO2 ausstoßen darf. Also Beispiel Verkehr, 2020 150 Millionen Tonnen, 2027 112 Millionen und 2030 nur noch 95 Millionen. Und solche Schritte gibt es dann eben auch für die Landwirtschaft, die Gebäude, die Industrie oder die Energiewirtschaft und die Abfall. Und das Ganze soll eben dazu führen, dass wir 2030 die berühmten 55% weniger CO2 ausstoßen im Vergleich zu 1990. So, und dann wird noch geregelt, wie das Ganze überwacht wird und was passiert, wenn ein Sektor dahinter zurückbleibt. Dann muss das zuständige Ministerium innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm vorlegen und erklären, wie man wieder auf den Pfad der Tugend zurückkommt.
Aber es gibt keine Sanktionen.
Aber keine Sanktionen, und das ist auch schon eine Schwäche des Gesetzes, Frau Reimer. Das haben ja auch die Umweltverbände schon am Montag scharf kritisiert. Sie haben ja gesagt, das Ganze ist abgeschwächt, weil zum Beispiel das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 nur noch verfolgt werden soll, aber eben nicht mehr erreicht werden soll. Die Bundesregierung kann zweitens auch beschließen, CO2-Einsparmengen zwischen den Sektoren zu verschieben. Wenn also ein Sektor langsamer vorankommt, dann muss das nicht auf Sanktionen hinauslaufen. Das kann eben auch so laufen, dass dann ein anderer Sektor helfend einspringt und da wird dann Umweltverbände zum Beispiel schon eine Art Verschiebebahnhof, bei dem dann eben die CO2-Mengen hin und her geschoben werden.
Ist denn irgend noch eine Form von Monitoring durch Wissenschaftler vorgesehen? Dürfen die konkrete Ratschläge Hinweise geben? Das war ja auch umstritten.
Nein, das sollen sie gerade nicht. Sie sollen zwar die einzelnen Maßnahmen bewerten, aber sie sollen keine eigenen Vorschläge unterbreiten können, wie man es meinetwegen besser machen könnte.
Blicken wir mal auf die Einzelmaßnahmen dieses Pakets. Also das ist ja Teil 2, also ein konkretes Programm. Wie sollen die Klimaziele mit welchen Maßnahmen sollen die Klimaziele bis zum Jahr 2030 erreicht werden? Was sind die bedeutsamsten?
Also Frau Reimer, es fällt fast schwer zu sagen, wo man anfangen soll. Es gibt ja eine Fülle von Einzelmaßnahmen. Fernreisen mit der Bahn werden billiger, weil die Mehrwertsteuer nur noch 7% betragen soll. Flugreisen werden dagegen leicht teurer. Abwrackprämien für Ölheizungen wird es geben, die Aufstockung des Gebäudesanierungsprogramms. Und dann haben wir den berühmten CO2-Preis von 10 Euro je Tonne in einem neuen Zertifikatehandel. Das sind ja die berühmten 3 Cent, um die dann zum Beispiel der Liter Benzin oder der Liter Diesel ab 2020 dann teurer werden soll. Aber im Gegenzug wird das wieder abgemildert, weil die Pendlerpauschale heraufgesetzt wird und weil zum Beispiel auch Strom, wenn auch nur leicht, billiger werden soll, indem man die EEG-Umlage beispielsweise senken will. Es gibt die berühmten Kaufprämien für E-Autos und den Umbau der Kfz-Steuer. Es gibt also viele, viele Maßnahmen, die aber alle ins Geld gehen, denn die Bundesregierung will dafür ja insgesamt 54 Milliarden Euro in die Hand nehmen.
Genau, ins Geld gehen bei der Bundesregierung, aber es wurde ja auch schon gesagt, der CO2-Preis ist viel zu niedrig angesetzt, keine Lenkungswirkung und wird durch die Pendlerpauschale wiederum, die ganze Wirkung wird auch noch konterkariert. Gibt es noch mehr Kritik oder auch Lob?
Also Lob glaube ich eher nicht. Es ist eher doch, es überwiegt nach wie vor die Kritik. Zu langsam, zu lasch, zu unverbindlich und jetzt wird es auch noch zu unentschieden und zu unklar. Das hat zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt von den Grünen heute gesagt. Auch von der Linkspartei gibt es Kritik nach dem Motto wirkungslos und sozial ungerecht. Und den Umweltverbänden, das wissen wir ja seit Wochen, ist das Ganze generell zu wenig ambitioniert, weil eben das Ziel bis 2030 55% weniger CO2 auszustoßen, so nicht erreicht wird. Das sagen ja die Umweltverbände, aber das sagen ja viele Klimaforscher auch seit langem.
Der Bundesverband der deutschen Industrie hat interessanterweise vor rund 2 Jahren schon mal vorgerechnet in seiner Studie Klimapfade, dass diese 90% Treibhausneutralität durchaus bis 2050 möglich ist, sogar mit einem kleinen volkswirtschaftlichen Gewinn. Heute Morgen hat sich der Bundesverband der chemischen Industrie zu dem gleichen Thema geäußert. Wie sehen die denn sozusagen die Erfolgsmöglichkeiten?
Also bemerkenswert fand ich, dass Sie auf der einen Seite sagen, dieses ganze Klimapaket gehe schon in die richtige Richtung. Sie haben aber zum Beispiel auch aufgezeigt, was Deutschland da vor der Brust hat, um es mal so auszudrücken. Nehmen wir mal das griffige Beispiel, Frau Reimer, von der Treibhausgasneutralität, die man bis 2050 erreichen will. Da sagt die Chemieindustrie, ja, können wir schaffen. Aber dann kommt das große Aber, in diesem Fall von Klaus Schäfer, dem Sprecher des VCI für Energie und Klimaschutz. Er rechnet vor:
Die neuen strombasierten Verfahren würden den Strombedarf der chemischen Industrie ab Mitte der 2030er Jahre auf über 600 Terawattstunden jährlich steigen lassen. Das entspricht der gesamten heutigen Stromproduktion in unserem Land. Grundvoraussetzung dafür, dass Unternehmen die alternativen Prozesstechnologien in den Markt bringen können, also auch die Produkte in den Markt bringen können, ist, dass die Stromkosten 4 Cent je Kilowattstunde betragen werden. Davon sind wir heute weit entfernt.
Ja, wenn man das zusammenfasst, Frau Reimer, dann muss man fast sagen, Treibhausneutralität bis 2050 ist so nicht erreichbar. Denn es ist ja nicht vorstellbar, dass nur die Chemieindustrie sozusagen die gesamte deutsche Stromproduktion absorbiert und verbraucht. Wir wollen ja schließlich auch noch Elektroautos fahren, im Internet surfen oder unser Licht anstellen können, um es mal salopp auszudrücken. Und ein Strompreis von 4 Cent je Kilowattstunde, das hieße eben auch, dass der Strompreis für energieintensive Industrien massiv subventioniert werden müsste, damit dieser Preis überhaupt erreicht werden kann.
Der Kollege Theo Gers vorab aufgezeichnet über das frisch verabschiedete Klimapaket der Regierung und die Vorstellungen des Verbandes der chemischen Industrie.